Wir sind im zweiten Buch Chronik. Und das zweite Buch Chronik spricht von den Davidsöhnen. Aber nicht vom ultimativen Davidsohn. Okay. Spricht schon vom ultimativen Davidsohn. Aber nicht so direkt. Aber das Interessante ist eben, diese Davidsöhne sind auf ihre ganz eigene Art und Weise Bilder für den ultimativen Davidsohn. Und zum Beispiel die Namen sind wichtig, da habe ich ja mal zwei Abende sogar zu gemacht. Wir sind jetzt bei König Josaphat. Josaphat, der Herr richtet. Oder der Herr schafft Recht. Und das haben wir bei Josaphat letztes Mal schon gesehen. Er hat es tatsächlich einfach gemacht, also in Schritten, aber hat allmählich wieder Israel bzw. Juda zurückgebracht zu dem, dass sie den Herrn verehrt haben. Eigentlich hätten wir da auch komplett weitermachen können, aber wir sind ja doch manchmal in Kapitel und so weiter gebunden. Die Kapitel sind ja später erst eingefügt worden. Aber das ist halt, sind schon Sinnabschnitte. Manchmal ist aber doch ganz praktisch, wenn man ohne Kapitel einfach weiterliest. Es gibt zumindest Bibeln, die keine Überschriften haben. Das hindert ja manchmal auch schon. Aber sonst tatsächlich einfach mal durchlesen. So. Jetzt ist Josaphat dran. Er wird weiter gesegnet, aber dieses Mal geht es um einen etwas anderen Segen, nämlich eine Bewahrung, wo er sich in eine blöde Situation gebracht hat. Geht auch um mehr, aber das finden wir jetzt heraus. Also, 2. Chronik 18. Und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Also, er hatte Reichtum und Ehre, das ist schon mal sehr gut. Warum hat er das gehabt? Weil er sich an Gott gehalten hat. Also, das heißt jetzt nicht, dass sich an Gott halten zu Reichtum führt in dem Sinne, wie wir Reichtum verstehen. Reichtum kann mitunter auch einfach sein, ich habe zwar nicht viel, aber ich kann weitergeben und habe immer noch übrig für mich. Es ist in den Sprüchen, der Reiche leiht und hat noch übrig. Und der Reiche behält für sich und muss darben. Also er hatte großen Reichtum, das heißt schon, dass er viel Geld hatte. Und auch große Ehre. Auch das ist nicht unbedingt immer so, wie wir es gerne hätten. Weil das Problem ist, wir denken, wenn wir Ehre haben bei den Leuten, ja, dann passiert uns nichts. Aber trotzdem. Also, auch wenn wir Ehre haben, gibt es immer wieder Leute, die uns neidisch sind. Und die aus irgendwelchen Gründen versuchen, uns davon abzubringen, was Gott eigentlich für uns hätte. Und dann kommt dieser Satz und er verschwägerte sich mit Ahab. Und an dem Punkt bin ich zumindest nicht so weit, dass ich es verurteilen würde. Es gibt Bibellehrer, die verurteilen das zu 100%, weil Ahab eben der böseste König war, den es gab. Und man kann sogar eben noch weitersehen, ja, der Sohn Josaphats, den hat es dann sein Leben gekostet. Und alle Enkel Josaphats hat es auch das Leben gekostet, bis auf Joasch. Also, da ist schon einiges passiert. Entschuldigung, es war nicht der Sohn Josaphats, es war der Enkel Josaphats, der gestorben ist deswegen. Aber auf alle Fälle war es sehr unpraktisch, was da passiert ist. Und dadurch ist dann der Götzendienst hineingekommen nach Juda. Also von daher kann man schon sagen, ja, das war nicht gut. Auf der anderen Seite aber ist jetzt endlich der Krieg beendet worden zwischen den beiden Königreichen. Und jetzt kann man halt hin und her streiten. Was ist jetzt wichtiger? Frieden unter den Leuten? Oder dass man an Gott dranbleibt? Andererseits, naja, die Könige vorher haben es auch nicht hingekriegt. Also es liegt jetzt nicht einfach nur darin, dass Josaphat sich mit Ahab verschwägert hat, dass dann Athalia den Götzendienst richtig reingebracht hätte und dadurch erst Israel, also Juda, komplett verdorben worden wäre. Die Könige vorher haben das auch gemacht. Vielleicht hat es das bloß verstärkt. Und andererseits, es gab nach wie vor Nachkommen von Ahasja und Athalia, die dann aber trotzdem Gott gesucht haben. Die Bibel wertet das hier auch gar nicht aus. Die Bibel sagt es einfach nur. Wenn die Bibel etwas werten will, dann tut sie das auch. Und dann tut sie das an diversen Punkten, dann merkt man das schon. Aber man sieht es hier nicht. Und es kommt auch nirgendwo eine Begründung, das geschah wegen Athalia oder das geschah wegen Isabel, dass das in Juda passiert ist. Also es ist relativ neutral. Aber wir sehen eben, was daraus geworden ist. Und wir können nicht sagen, was sonst daraus geworden wäre. Einfach weil uns Gott das nicht sagt. Wobei ich davon ausgehe, dass Juda auch so den Weg weiter runter gefunden hätte. Vielleicht schneller, vielleicht langsamer, wer weiß. Vielleicht war der Gegenwind von Athalia dann in den 6 Jahren ihrer Regentschaft so stark, dass der hohe Priester Josaphat gesagt hat, jetzt reicht's. Oder es hätte vielleicht tatsächlich sein können, dass es anders gekommen wäre. Genau. So oder so, so wird es berichtet. Und so lassen wir es auch weiter stehen. Trotz meiner vielen Worte. Und nach einigen Jahren zog er hinab zu Ahab nach Samaria. Das ist auch interessant. Samaria liegt meines Wissens sogar ein bisschen höher als Jerusalem. Es ist aber hinabziehen, weil von Jerusalem aus zieht man immer hinab. Liegt einfach darin, dass Jerusalem auf dem Hügel liegt, auf dem Berg Zion. Also je nachdem, wie man jetzt halt mit Bergen umgeht in seiner eigenen Definition. Zion ist einfach ein Hügel. Aber je nachdem, was man halt definiert, und die Bibel sagt, es ist ein Berg, bleiben wir also bei der Definition. Er zog hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredete mit ihm, dass er hinaufzöge nach Ramoth in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Er sprach zu ihm, ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. In 1. Könige ist die Geschichte ja auch einmal erzählt. Da wird noch ein bisschen mehr beschrieben, dass halt die Feinde Ahabs sich da halt gerade breit machen und darum zieht Ahab dahin. Na, und weil sich jetzt zum einen die beiden verschwägert haben, eben schon ein paar Jahre vorher, und zum anderen aber, noch eine andere Sache, die ich gleich nenne, zieht er jetzt mit ihm in den Krieg. Kann man auch wieder sagen, das ist doch bescheuert, was du da machst. Ja. Aber das, was ich jetzt erwähne, das bringt ihn tatsächlich dazu, ich muss. Was haben wir hier in Vers 2, 18,2? Und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Das heißt, die haben ein Festmahl zusammen gehabt. Die haben miteinander gegessen. Und im Orient ist es so, wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe, dann bin ich verpflichtet, diesem Menschen auch im Krieg beizustehen. Das geht sogar so weit, das habe ich ja im Studium nur kurz mal erzählt bekommen, aber auf alle Fälle, und von daher nicht direkt nachgeprüft, aber da es der Professor erzählt hat, nehme ich an, es war wahr. So weit ist dann mein Vertrauen da doch noch groß. Wenn ich verfolgt werde, in der Wüste zum Beispiel, in der arabischen Wüste, und sehe ein Beduinenzelt, laufe ich in dieses Zelt hinein und da steht ein Salzstein auf dem Tisch. Berühre meinen Finger mit meiner Zunge und berührt dann mit dem Finger den Salzstein. Dann habe ich schon Tischgemeinschaft mit dir. Und ich glaube, da muss ich nochmal wieder das Salz wieder an die Zunge führen. Auf alle Fälle, ich habe dann Tischgemeinschaft mit den Beduinen, wegen so einer Kleinigkeit. Und dann sind die verpflichtet, mir beizustehen. Weil man nämlich damals gesagt hat, wenn wir das Gleiche essen, dann werden wir eins miteinander. Und auch wenn das jetzt hier total bescheuert ist, also jetzt sagt hier Josaphat halt wirklich, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Warum? Weil wir miteinander gegessen haben. Natürlich ist auch noch, ne, also wir sind Israeliten und alles dabei, aber jetzt tatsächlich hier einfach nur, wir hatten Tischgemeinschaft und darum helfe ich dir. So bescheuert das für Josaphat ist. Da kommen wir jetzt wieder auf eine höhere Ebene. Hier sitzt ein unglaublich böser Mensch. Der schlimmste König, den Israel je hatte. Sitzt zusammen mit einem Davids Sohn. Isst mit ihm zu Tisch und sagt dann zu ihm, zieh doch bitte mit mir in den Kampf. Und das dürfen wir jetzt auf uns übertragen. Mancher sagt jetzt vielleicht, ja, ich bin ja nicht der Schlimmste. Ja, je länger man mit Gott unterwegs ist, desto mehr geht es einem wie Paulus. Am Anfang seines Dienstes schreibt er noch, ich bin der Geringste der Apostel. Das ist im 1. Korintherbrief. Dann schreibt er im Epheserbrief, ich bin der Geringste unter den Heiligen. Also, damit meint er nicht die katholischen Heiligen, da meint er halt alle Christen. Und ganz am Ende schreibt er von sich, Christus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Je mehr ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie schlimm ich eigentlich bin und kann mich dann gewissermaßen mit Ahab vergleichen und sagen, ja, Ahab war noch nicht so schlimm wie ich. Also einfach, weil uns dann plötzlich bewusst wird, was noch alles an Dingen in unserem Leben ist. Und dann bin ich der Schlimmste unter allen Sündern und sitze mit dem Sohn Davids zu Tisch, wenn ich Abendmahl feiere. Übrigens wieder ein Grund, warum ich sehr dafür bin, dass wir öfter Abendmahl feiern. Eigentlich meinetwegen täglich. weil dann ist Tischgemeinschaft da und ich mache mich eins mit dem Sohn Davids. Und zwar nicht mit diesem Sohn Davids, der hier erwähnt wird, Josaphat, sondern mit dem ultimativen Sohn Davids, der sein Leben für mich gegeben hat. Und natürlich bin ich dann auch verpflichtet, für ihn einzustehen. Aber er weiß, dass ich das nicht so treu kann, wie ich sollte. Und trotzdem hält er sich genau andersrum auch daran. Wie Jesus wusste, meine Jünger werden mich zwar alle verlassen und Petrus wird mich verleugnen, und ich gehe trotzdem für sie ans Kreuz, weil ich mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt habe. Und so darf ich tatsächlich das wissen. Ich bin mit Jesus am Tisch beim Abendmahl und er ist verpflichtet. Und nicht nur er, auch sein Volk. Kann man zum einen die Gemeinde nehmen und jetzt finde ich aber noch netter, die Engel. Und da lese ich jetzt einmal aus Hebräer 2. Ich muss bloß noch ganz schnell dahin blättern. Das ist ja manchmal das Problematische, wenn einem die Sachen erst währenddessen einfallen. Aber das passt jetzt hier wunderbar. Der Hebräerbrief wird ja an Christen geschrieben, die aus dem Judentum kamen. Und wahrscheinlich ist es Paulus, der den schreibt und erklärt diesen jüdischen Christen, dass Jesus viel höher ist als das, was sie in ihrem eigenen Glauben hochhalten. Also höher als Mose, höher als die Engel. Und, es ist sogar tatsächlich noch in Kapitel 1, sagte eben, zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das ist ein Zitat aus Psalm 110. Und dann sind sie, also die Engel, nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Um derer Willen kann man auch mit für die, also für diejenigen übersetzen. Das bedeutet tatsächlich so viel, die Engel sind ausgesandt, um uns zu dienen. Das machen wir uns manchmal gar nicht so bewusst. Wir bitten Gott. Und Gott macht es in gewisser Weise nur indirekt, indem er seine Engel losschickt. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Gott könnte das selber machen, aber er bestellt die Engel für uns ab. Und natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, ja, Gott ist doch eigentlich größer, dann brauche ich ja die Engel nicht. Aber trotzdem, einfach das zu wissen, Gott stellt seine besondere Schutztruppe neben mich. Und das einfach nur aus einem Grund, weil ich mit ihm unterwegs bin. Also, das ist jetzt das Tolle dabei. Das Problem ist nur, das hier ist jetzt halt ein anderes Unterfangen. Das wird Ahab am Ende zum Verhängnis. Wenn ihr 1. Könige gelesen habt, dann wisst ihr auch warum. Okay, 18 Vers 4. Aber Josaphat sprach zum König von Israel: Frage doch zuerst nach des Herrn Wort. Das ist sehr wichtig. Wir machen es gerne so herum: Jesus, hier sind meine Pläne, bitte segne die. Also ich sage jetzt tatsächlich wir. Ich habe meinen Professor gehabt. Also Homiletik, das heißt Predigtlehre. Jeder, der im Seminar war, hat eine Predigt gehalten. Und der Professor störte sich sehr daran, dass ich allgemein davon sprach, wir haben ein Problem damit. Also dass ich auch den Professor quasi zum Sünder erkläre damit. Hinterher haben einige gesagt, ja, ich glaube, er hat ein Problem damit, Sünder genannt zu werden. Aber das machen wir halt oft. Wir sagen, okay, Jesus, hier ist mein Plan, zack, unterschreib das bitte. Und Jesus sagt eher, nee, du legst das Blankoblatt hin, unterschreibst selber und ich schreibe dann drauf. Aber du kannst mir vertrauen, ich meine es gut. Und der König von Israel versammelte 400 Propheten und sprach zu ihnen: Sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf, Gott wird es in des Königs Hand geben. Klingt eigentlich nicht verkehrt. 400 Mann als Zeugen, super. Josaphat aber sprach: Ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Er hat doch 400 Propheten gehört. Aber das ist das Interessante, das nennt die Bibel die Unterscheidung der Geister. Wir können, wenn wir uns gut genug mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und nicht auf die Stimmen aus der Welt hören, dann kriegen wir das tatsächlich hin, dass wir feststellen, Moment mal, das ist etwas ganz anderes als das, was Gott eigentlich sagen möchte. Also, wir haben als Christen durchaus die Möglichkeit, dass wir uns von der Welt verwirren lassen. Und dass wir erstmal nur das von der Welt nehmen und dann die Brille, die uns die Welt gibt, aufsetzen und so die Bibel lesen. Und dann sagt die Bibel natürlich wunderbar genau das, was wir hören wollen. Wenn wir aber das Wort Gottes uns verändern lassen, dann stellen wir fest, nein, dies und das und jenes ist so. Und der König von Juda, der bemerkt, okay, es ist also doch nicht so. Sprüche 21, Vers 1 sagt: Des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn. Er lenkt es, wohin er will. Hängt ein bisschen auch davon ab, ob der König sich wirklich einlässt auf Gott, aber andererseits, selbst dann kann Gott lenken. Und Josaphat bemerkt hier das Lenken Gottes, dass Gott warnt und sagt, na, ist doch noch nicht. Der König von Israel sprach zu Josaphat: Es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin ihm gram, denn er weissagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sprach: Der König rede so nicht. Also 400 Gute und einer, der Negatives redet, das ist ja auch oft so. Also man kann so viel Lob kriegen, aber wenn dann einer ankommt mit nö, dann bleibt das hängen. Kann allerdings manchmal auch gut sein. Und wir erfahren hier in der Geschichte ja auch noch, warum das so ist. Und der König von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach: Bringe eilends her Micha, den Sohn Jimlas. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen ein jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria. Und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Und Zidkia, der Sohn Kenaans, machte sich eiserne Hörner und sprach: So spricht der Herr. Hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen: Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen, der Herr wird es in des Königs Hand geben. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm: Siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Micha aber sprach: So wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. So, also 400 gegen 1, ja, wir haben es bei Elia schon wesentlich größere Verhältnisse gehabt mit zu 1. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Ja, das ist schon mal interessant. Also, wir verstecken uns oft hinter Mengen. Und es gibt ja, ne, so Kampagnen wie Wir sind mehr. Um zu zeigen, nee, die Mehrheit steht in Deutschland für das und nicht für das. Und dann muss man manchmal sagen, ja, selbst wenn wir mehr sind, das heißt nicht unbedingt, dass wir auf der richtigen Seite sind. Als Christen sind wir wesentlich mehr als Gott. Aber er hat recht. Also, wenn man es demokratisch abfassen wollte, dann würden wir als Gemeinde Gottes Gott abwählen und uns irgendjemand anders hinsetzen, weil uns eben dies und das und jenes in seinem Wort nicht passt. Aber er hat halt recht. Und Micha sagt nun eben erstmal ganz groß: Was mein Gott mir sagen wird, das will ich reden. Gut. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich's lassen? Er sprach: Ja, zieht hinauf, es wird euch gelingen, sie werden in eure Hände gegeben werden. Jetzt sagt er doch genau das, was die anderen auch gesagt haben. Zwei Varianten: Entweder hat er jetzt plötzlich doch Muffensausen. Oder, also bestimmt gibt es noch mehr Varianten, aber die zwei sind mir jetzt halt gekommen dabei. Oder er sagt es in einem richtig sarkastischen Unterton. Jedenfalls wird er es wohl so gesagt haben, dass jetzt der nächste Vers kommt: Aber der König sprach zu ihm: Wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst? Also, der König, selbst der König Ahab, bemerkt, das hier ist nicht die Wahrheit. Und noch krasser, er weiß, dass Micha die Wahrheit sagt. Also in dem Punkt ist er tatsächlich, er weiß, die anderen sind mehr und die sagen ihm das, was er hören möchte, und trotzdem weiß er, Micha sagt die Wahrheit. Und das ist bei uns auch so. Da, wo wir sagen, das Wort Gottes ist nicht wahr. Gott meint das nicht in der Bibel, was er sagt. Und das gilt für die schlechten und für die guten Sachen. Also, wenn er mir sagt, das ist eine Sünde, lass es, aber ich diese Sünde mag, dann sage ich, nee, Gott meint das nicht. Und wenn Gott sagt, ich habe diesen Segen für dich, aber ich habe mich so daran gewöhnt, ohne diesen Segen zu leben, und das wirkt für mich auf einmal, als wäre ich kein richtig frommer Mensch, wenn ich das jetzt halt diesen Segen nicht habe, den Gott mir geben möchte, und dann sage ich, nee, das kann Gott so nicht gesagt haben, das muss so sein, wie ich mir das zusammengebaut habe. Wir wissen, dass Gott die Wahrheit sagt. Und trotzdem hören wir auf das andere. Da sprach er: Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ein doppeltes Schriftzitat. Es kommt einmal, oder dreifach, weil wir jetzt hier eine Parallelstelle haben, kommt einmal am Ende vom 4. Buch Mose vor. Mose bekommt von Gott gesagt, nochmal ganz deutlich: Du ziehst nicht mit ins verheißene Land. Und Mose sagt: Ja, aber was soll das Volk denn tun? Sonst sind sie ohne Schafe, also sind sie wie Schafe, die keinen Hirten haben. Einmal ganz dort am Anfang. Und dann sagt Gott, sie bekommen Josua. Das Interessante ist ja, Josua ist ja der Namensvetter Jesu. Und bei Jesus kommt es dann wieder vor. Matthäus 9. Jesus kommt mit seinen Jüngern über den See Genezareth und Jesus sieht das Volk. Und bei Luther wird es übersetzt, es jammerte ihn. Dieses Wort, es jammerte ihn, also das griechische Wort dafür, beschreibt ungefähr die Gefühle, wenn ich entweder mit der Faust oder mit dem Knie einem so richtig fest in den Unterleib stoße. Solche Schmerzen hat Jesus da. Also es jammert ihn, es dreht ihm schier den Magen um, weil sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und genau das sieht Micha hier. Die Israeliten haben keinen König. Und das sieht er schon als Konsequenz. Also natürlich weiß er, da kommt noch wieder ein König, aber die haben nicht den wirklichen König. Die haben nicht den König, den Gott eigentlich für sie haben möchte, nämlich sich selbst. Darum ist er in die Welt gekommen. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Das ist dann schon nochmal interessant. Also sie haben keinen Herrn, aber jeder soll mit Frieden heimkehren. Also es passiert ihnen schon nicht zu viel. Das ist an diesem Punkt nochmal eine nette Verheißung. Mittendrin. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, sagte ich dir nicht, er weiß, sagt mir nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Micha aber sprach, darum hört des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron. Und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Das ist eine Seite Gottes, die wir gar nicht so gerne haben. Dass Gott hier quasi plant, dass der König umkommt. Liegt aber mit daran, dass Gott es über Ahab geweissagt hat. Wegen der ganzen Geschichte mit Naboth. Das, was wir in 1. Könige lesen. Aber es passt uns trotzdem irgendwie nicht. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr, weil wir uns zu sehr an die Gnade gewöhnt haben. Aber tatsächlich, interessanterweise sagt das Neue Testament, Hebräer 10, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also da, wo wir uns auf die Gnade verlassen, ohne Jesu Blut, ohne Buße, da laufen wir in die Irre. Und dann muss uns Gott auch ins offene Messer laufen lassen. Und das macht Gott hier. Er weiß, Ahab ist in gewisser Weise verloren, auch wenn er tatsächlich eigentlich sich zu mir hält. Das ist auch wieder die ganze Geschichte bei Naboth und Co. Und er kommt eben und sagt hier seinem Beraterstab. Bei 1. Könige ist nochmal interessant, da wird es beschrieben, die Söhne Gottes. Den Begriff finden wir noch an einer anderen Stelle in der Bibel, nämlich im Hiob-Buch. Und wir finden das in den kanaanitischen Religionen, dass der oberste Gott El einen Götterstab um sich hat und das sind die Söhne Els. Also die Söhne Gottes. Und El heißt übersetzt Gott. Da merkt man, wenn man liberaler Theologe ist, dass die Juden abgeschrieben haben von den Kanaanitern. Oder wenn man biblisch geprägt ist, merkt man, dass die Kanaaniter doch tatsächlich noch ein paar Sachen hatten, die vom alten Glauben herrühren. Dass sie ein paar Dinge gewusst haben, die aber komplett ins Gegenteil verkehrt haben. So, und jetzt sitzt hier Gott und noch eine interessante Sache dabei. Micha, dessen Name heißt, wer ist wie Gott? Der sagt, ich habe Gott gesehen. Gott sagt aber zu Mose, niemand kann mich sehen und wird leben. Und später im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Wie geht das denn? Das erklärt uns Johannes einmal im gleichen Vers noch. Aber der eingeborene Sohn, der aus des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns geoffenbart. Und später in Johannes 12, da berichtet Johannes davon, es bringt einen Vergleich mit dem Propheten Jesaja, der auch Gott gesehen hat, Jesaja 6. Und erklärt darin aber, dass Jesaja Jesus gesehen hat. Und das ist das Interessante. Den Vater können wir anscheinend nicht sehen. Zumindest nicht in unserem jetzigen Zustand. Da gibt es auch Streit darüber, ob wir das später können oder nicht. Aber den Sohn, den können wir sehen. Den konnten wir sogar sehen, bevor er Mensch geworden ist. Und jetzt erst recht. So. Der fragt jetzt eben, was soll man damit tun? Und als dieser so und jener anderes redete, also Gott lässt sich quasi von seinen Engeln vorschlagen, was da passieren soll, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach. Das Interessante ist, im Hebräischen steht da nicht ein Geist, da steht der Geist. Damit ist nicht der Heilige Geist gemeint, sondern genau das Gegenteil, der unheilige Geist. Das merken wir jetzt aus dem, was er nämlich sagt. Er sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und du wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. Es ist der Geist, der Vater der Lüge ist. Johannes 8. Der Teufel ist der Vater der Lüge und ist ein Mörder von Anfang an. Den stört's nicht, dass da Menschen umkommen. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben und der Herr hat Unheil geredet gegen dich. Da trat herzu Zedekia, der Sohn Kenaans, und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Weg sollte der Geist des Herrn von mir gewichen sein, um nun durch dich zu reden? Also ins Gesicht schlagen ist noch wesentlich schlimmer im Orient als bei uns. Bei uns ist eine Backpfeife, ja gut, tut weh, aber das ist eine Schmach. Und vor allem, wenn man auf die rechte Wange geschlagen wird, dann nehme ich nämlich die Rückhand. Das steht da jetzt nicht, auf welche er geschlagen wird, aber auf alle Fälle, er wird geschlagen. Aber wahrscheinlich tatsächlich so mit Rückhand, um entehrt zu werden. Micha sprach, wahrlich, an jenem Tage wirst du sehen, wenn du dich von einer Kammer in die andere, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verstecken. Wir haben mir nicht berichtet, dass das passiert an irgendeiner Stelle, aber durch das, was hinterher passiert, wissen wir, es muss passiert sein. Aber der König von Israel sprach, nehmt Micha und bringt ihn zu Amon, dem Stadthauptmann, und zu Joasch, dem König, Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis und speist ihn nur mit kärglich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr durch mich nicht geredet. Und er sprach, höret alle Völker. Also diese klare Konfrontation und er wird dafür, dass er das wahre Wort gesagt hat, ins Gefängnis geworfen. Und sagt sogar, also damit, dass er Ahab sagt, wenn du wiederkommst, hat der Herr nicht durch mich geredet. Damit sagt er, es ist noch schlimmer für dich, wenn du wiederkommst. Warum? Weil Mose gesagt hat, ein falscher Prophet muss sterben. Wir wissen nicht, ob Micha hinterher aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Ob dann halt König Achazia oder König Joram, die beiden Söhne Ahabs, gesagt haben, okay, du kommst jetzt raus aus dem Gefängnis, weil du die Wahrheit gesagt hast, denn die beiden Könige waren böse. Aber Micha hat gesagt, es ist mir wichtiger, dass ich Gottes Wort sage, selbst wenn ich für den Rest meines Lebens im Gefängnis sitze, als dass ich dafür sterben muss, dass ich Gottes Wort nicht gesagt habe. Und das ruft er nochmal allen Völkern zu. Auch nochmal wirklich für alle Welt zu hören, auch wenn halt wenig Völker da waren, aber dass es alle hören sollten. Lieber Gottes Wort und im Knast, als nicht Gottes Wort und draußen. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Da hat Ahab das klare Wort und auch Josaphat hat das klare Wort. Und trotzdem entschließen sie sich, gegen das Wort Gottes zu handeln. Es war noch einmal ein letzter Gnadenaufruf Gottes für Ahab. Aber Ahab hat gesagt, nein, ich gehe. Und Josaphat war verpflichtet dadurch, dass er mit ihm gegessen hat. Aber das Interessante ist, wir werden es jetzt... Doch, das kriegen wir eigentlich noch heute mit. Josaphat wird bewahrt, weil er sich trotzdem zu Gott hält. Also auch wenn er mit dem bösen König mitgegangen ist, auf einem Weg, wo er wusste, der ist falsch, auch wenn ich mit dem Bösen mitgehe, wo ich weiß, dass es falsch ist, kann ich mich trotzdem noch darauf verlassen, dass Gott mir hilft. Vielleicht komme ich mit Schmach und Schande raus, dass man von mir quasi in der Bibel lesen muss davon. Also jetzt halt natürlich nicht, die Bibel ist ja zu Ende geschrieben, aber dass die Leute halt dann schon sagen können, ja, guck mal, was mit ihm passiert ist. Aber Gott holt raus. Und der König von Israel sprach zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen. Du aber behalte deine königlichen Kleider an. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein paar englische Übersetzungen, die an der Stelle sagen: Zieh meine Kleider an. Das habe ich jetzt aber nicht mehr überprüft, ob das dann auch mit dem hebräischen Text ganz zusammenpasst. Beides ginge. Einmal, Josaphat bleibt in seinen königlichen Klamotten. Man sieht, das ist der König. Ein einziger König. Oder sogar noch schlimmer, wenn er gesagt bekommt, zieh meine Kleidung an. Der König von Israel war ein wesentlich größerer König als der König von Juda. Israel war ja wesentlich größer als Juda. Und dadurch hatte Ahab auch wesentlich mehr Macht, auch wenn Josaphat Einfluss hatte und alles. Aber, genau, also wenn Josaphat tatsächlich gesagt bekommen hat, zieh meine Kleider an, mach das tatsächlich. So oder so, der König von Israel verkleidete sich und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten, ihr sollt nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel. Das ist, auch wenn es aus dem Mund eines Heiden kommt, ein sehr wichtiger Punkt. Kämpf nicht die kleinen Grabenkämpfe. Das machen wir gerne in der Gemeinde. Das machen wir auch gerne im Alltag, selbst wenn wir missionieren wollen. Wir kümmern uns um die kleinen Schlachtkämpfe, die Schlachtplätze, aber nicht um das Große. Wir zielen nicht auf den König, sondern auf die kleinen Sachen. Und der König von Aram sagt seinen Leuten: Kümmert euch um das Große zuerst. Warum? Wenn der König weg ist, fällt alles andere. Und dann sollen wir unseren König fragen: Wo soll ich zuerst anfangen? Und ganz oft wird er uns zeigen: Guck mal, siehst du diesen Berg dort, den verrückst du zuerst. Und ich gucke auf diesen Berg und sage: Kann ich nicht mit diesem Maulwurfhügel anfangen? Da bin ich schon mal ein bisschen geübter. Und Gott sagt: Nein, diesen Berg. Weil er weiß, wenn ich diesen Berg verrücke, im Glauben, mit Gottes Hilfe und allem, dann ist das größte Problem beseitigt. Und der Rest ist ein Kinderspiel. Und das ist tatsächlich für uns auch die Frage: Was ist der erste große Punkt im Leben, den wir angreifen sollen? Was soll ich zuerst tun bei diesen ganzen Sachen? Und dann kann es natürlich sein, dass Kleinigkeiten zu machen sind, aber... Also um an das Große ranzukommen, aber auf alle Fälle, dass ich das große Ziel im Auge behalte. Der König von Aram sagt seinen Leuten: Passt darauf auf, dass ihr gegen den König kämpft, denn wenn der tot ist, gibt es keinen Befehlshaber mehr. Als nun die Obersten den Wagen Josaphat sahen, dachten sie, er sei der König von Israel. Darum gibt es halt auch dieses mit dem, dass er vielleicht Ahabs Klamotten anhatte. Und sie umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Josaphat schrie und der Herr half ihm und lockte sie von ihm weg. Was hat Josaphat geschrien? Keine Ahnung. Die frömmste Variante wäre wirklich, dass er sich auf Gottes Namen berufen hätte, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Oder er hat einfach bloß geschrien und die Leute haben bemerkt, das ist nicht Ahab oder was auch immer. Gut, selbst dann hätten sie sagen können: Komm, kämpfen gegen den König von Juda, dann ist er unser König von Aram und erstmal zufrieden. Irgendwas hat, also dieser Schrei, der nicht näher ausgeführt wird, der war schon genug, dass Gott geholfen hat. Wir brauchen keine großartig ausformulierten Gebete, damit Gott uns hilft. Wir müssen nicht erst eine bestimmte Pose einnehmen, sondern einfach nur, Herr, hilf. Und selbst wenn wir das nicht ordentlich aussprechen können, der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also ich stehe vor dem Berg und sage nur, in meinem Gebet. Und Gott versteht es und weiß, ja, du brauchst kein Wort mehr zu sagen, ich helfe dir. Denn als die Obersten der Wagen bemerkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. Also irgendwie hat Gott ihnen das gezeigt dadurch, okay, das ist nicht Ahab. Und es spannte aber einen Mann, seinen Bogen voll ungefähr, und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Es ist so schön, wie die Bibel das formuliert. Von ungefähr, aufs Geratewohl hinaus. Zufällig mal. Einfach bloß einen Pfeil und Bogen genommen, schießt einfach so in die Mitte. Oder bing. Und der Pfeil trifft. Es ist übrigens nochmal, Ahab hat sich ja auch total verlassen auf die kananitischen Götter. Das hat auch der König von Aram gemacht. Aber hier wird ganz klar, Gott lenkt einen Zufallspfeil. Also der Gott Israels lenkt einen Zufallspfeil und nicht der Gott der Aramäer und nicht der Gott Israel, also vom heidnischen Israel, sondern der Gott Israels, der Israel aus Ägypten befreit hat. Der hat den Zufall in der Hand. Wo wir manchmal sagen, ja, pf, das ist jetzt so passiert. Nee. Auch das hat Gott in der Hand. Ein Pfeil, der aufs Geratewohl fliegt. Ein Brief, der aus Versehen im Briefkasten landet. Ein Anruf, der gar nicht sein sollte. Eine Begegnung, die nicht da ist. Oder was auch immer, dass sich der Zug verspätet. Irgendetwas von Gott geregelt, weil Gott die Schritte seiner Gerechten leitet. Und tatsächlich auch halt für das Unheil sorgt. Da sprach er, der König, zu seinem Wagenlenker, wende dich und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an jenem Tage und der König von Israel blieb in seinem Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend und er starb, als die Sonne unterging. Der König hat sich nicht verarzten lassen, sonst hätten die Leute vielleicht bemerkt, und dieser eine Pfeil, der aus Geratewohl geschossen wurde, der hat's bewirkt, was Gott gesagt hat. Josaphat aber, der König von Juda, kam wieder heim mit Frieden nach Jerusalem. Und es ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Chananis, entgegen und sprach zu Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn des Herrn. Etwas Gutes aber ist doch an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschera aus dem Lande ausgetilgt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Also, zum einen, er war ja durch die Tischgemeinschaft verpflichtet mitzugehen. Er hätte trotzdem sagen können, ich mache es nicht. Dann hätte er zwar keine Ehre bei Ahab gehabt, aber der Prophet hätte ihm gesagt, das hast du richtig gemacht. Also, was zum einen halt wirklich ein wunderbares Bild ist für das, was Jesus für uns tut, auch wenn wir, ist trotzdem ein Fehler gewesen. Also, hier finde ich die Bibel auch so schön, selbst das, was falsch ist, kann Gott immer noch benutzen, um uns zu zeigen, was Gott richtig tut. Und wenn Josaphat Ahab einfach so alleine hätte kämpfen lassen, hätte man ihm das nicht gesagt. Gott hat ihn rausgebracht, Gott hat ihn bewahrt. Dann hat Gott ihm das Böse gesagt, also das Böse, also einmal halt die Ohren lang gezogen, weil er ihm gesagt hat, hör mal Kerlchen, verlass dich auf mich und geh keine Kompromisse ein. Ich weiß, Kompromisse sind manchmal ganz praktisch, aber lass es. Du siehst, was dir beinahe passiert wäre. Und dann aber trotzdem, da ist doch das Gute bei dir. Du hast die Bilder der Aschera umgehauen. Also Aschera war ja, hat man ja mit Orgien verehrt. Also von daher sagt Gott, das ist wunderbar, dass du das gemacht hast. Und man kann jetzt ein großes Aber hinten dran setzen. Aber pass auf, dass du dich nicht weiter ver anders verhältst. Und doch, ich guck, dass ich das nochmal hinkriege. Im Schnelldurchlauf. Und Josaphat blieb in Jerusalem und er zog wieder im Volk umher, von Beersheba bis an das Gebirge Ephraim. Und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Also, da war dieses Wort wahrscheinlich wirklich wichtig, dass das klar wurde: Bekehr dich zu Gott. Und er hat's gemacht. Manchmal muss Gott hart mit uns reden. Das beste Beispiel, inner- und außerbiblisch, ist die Gemeinde Laodicea. Der muss Jesus so richtig mal den Kopf waschen. Das ist eine der Gemeinden, bei der Jesus nichts Gutes sagen kann. Es geht so weit, dass er sagt: Ich muss dich sonst aus meinem Mund ausspucken. Das bedeutet übrigens, Jesus hat den Tempelbereich schon verlassen. Bei allen anderen Gemeinden ist er noch im Tempelbereich im Himmel und da ist er schon nicht mehr drin. Und Jesus selber steht draußen vor der Tür bei einer Gemeinde, die zu ihm gehören sollte. Und das Interessante ist, die Gemeinde in Laodicea hat Buße getan und es gibt sie bis heute noch. Letzten Sonntag hat Julian erzählt ja von der Gemeinde in Philadelphia, die gibt es heute nicht mehr. Also, vielleicht gibt es noch eine Untergrundgemeinde, aber es gibt keine so offene Gemeinde mehr. In Izmir gibt es eine, das ist das ehemalige Smyrna und das Laodicea habe ich vergessen, wie es heute heißt. Da gibt es auch noch eine Gemeinde, aber sonst die anderen Städte, nee. Aber Laodicea hat die Kurve gekriegt. Das hat Josaphat hier auch. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und sprach zu den Richtern: Seht zu, was ihr tut. Denn ihr haltet Gericht nicht in dem Namen von Menschen, sondern im Namen des Herrn. Und er ist bei euch, wenn ihr recht sprecht. Nicht nur zum Rechtsprechen wichtig, auch zum Predigen. Gott ist dabei, der guckt mir zu, was ich hier erzähle, dass ich ihn hier nicht anders darstelle, als er ist. Also für die Richter ganz wichtig, dass sie sich nicht selber groß machen und dass sie nicht selber die Hand aufhalten, um sich halt irgendwie beschenken zu lassen. Oder dass sie auch nicht nach der sogenannten sozialen Gerechtigkeit streben. Übrigens auch interessant, es gibt Gerechtigkeit und es gibt soziale Gerechtigkeit. Also wenn man, also irgendwie, es scheint noch was anderes zu sein als echte Gerechtigkeit. Gott sagt, ihr sollt die Person nicht ansehen, denn entweder kann man den Reichen ansehen und sagen, gib mir Geld. Oder ich sehe den Armen an und sage, ja, der muss Recht kriegen, weil der ist schon arm. Und der Reiche, der ist bestimmt der Böse. Nee, 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 Gott sagt, du guckst dir keinen an, du guckst, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, aufgrund meines Wortes. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein. Haltet und tut das Recht, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder Ansehen der Person noch Annehmen von Geschenken. Genau, das habe ich gerade schon ein bisschen mit erwähnt. Vor Gott ist unsere Gerechtigkeit, egal wie gut wir sind, wie dreckige Lumpen. Und wir müssen eingekleidet sein in Gottes Gerechtigkeit selber durch Jesus. Oder anderes Beispiel, wenn ich jetzt sage, diese Flasche, hier ganz unten auf der Un ist der böseste Mensch, nehmen wir jetzt Hitler. Gab bestimmt noch einen schlimmeren, aber das wissen wir jetzt nicht. Und hier oben ist der beste Mensch, nehmen wir jetzt mal Mutter Teresa. Eigentlich schon gar nicht schlecht. Aber das ist nur ein Teil von Gottes Maßstab. Wir stellen diese Flasche jetzt neben den Fernsehturm in Stuttgart. Und die Spitze davon ist Gottes perfekter Maßstab. Und wenn man das ansieht, also wenn wir den ganzen Turm ansehen, dann ist es völlig egal, ob da unten oder da oben bei der Flasche, das erreicht längst nicht die Spitze. Also es ist völlig egal, wo hier auf dieser Skala, wenn es Gottes Skala viel größer ist, es passt nicht. Da ist bei Gott kein Ansehen. Der sagt, nee, passt ja nicht. Und darum brauchen wir das Kreuz Jesu. Darum brauchen wir das, was Gott uns im Glauben an Jesus schenkt. Und dann haben wir seine Gerechtigkeit. Auch bestellte Josaphat in Jerusalem einige aus den Leviten und Priestern und Sippenhäuptern Israels für das Gericht des Herrn und für die Streitfälle der Einwohner Jerusalems. Ihnen gebot er und sprach, tut also in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ganzem Herzen. Furcht des Herrn. Zum einen kann man tatsächlich sagen, vor Gott Angst haben, in dem Sinne, wenn ich mich nicht daran halte, was Gott gesagt hat, dann gnade mir Gott. Und tatsächlich zu wissen, ich habe es hier mit dem lebendigen Gott zu tun, der Herr über Leben und Tod ist und der in der Lage ist, die Seele in das Höllenfeuer zu werfen. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, die den Leib töten können, fürchtet euch vor dem, der eure Seele in die Hölle werfen kann. Und zum anderen, Furcht davor, Gott weh zu tun. Also Furcht davor, dass ich etwas tue, was Gott nicht gefällt. Ich habe von einem jüdischen Kommentator, also der macht politischen Kommentar in Amerika und ist ein frommer Jude und dann hat er halt gesagt, er versteht nicht, warum Israel gesagt bekommt, sie sollen den Herrn lieben, aber sie sollen ihn auch fürchten. Und ich denke mir, Kerle, du bist verheiratet und du weißt nicht, dass es beides geht. Ich bin nicht verheiratet und weiß, dass beides geht. In allen Streitfällen, die vor euch kommen und von euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen, es gehe um Bluttat, um Gesetz, um Gebot, um Satzungen, um Rechte, da sollt ihr sie unterrichten, dass sie sich nicht am Herrn verschulden und ein Zorn über euch und eure Brüder komme. Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. Siehe, der Hohepriester Amaria ist über euch bestellt in allen Sachen des Herrn. Und Sebatja, der Sohn Jishmaels, der Vorsteher des Hauses Juda, in allen Sachen des Königs. Und als Hauptleute habt ihr die Leviten bei euch. Geht unverzagt ans Werk und der Herr wird mit dem Guten sein. Also zum einen Gottes Furcht, damit keine Menschenfurcht da ist, und dann geht getrost ans Werk. Denn wenn ich vor Gott Angst habe, in gewisser Weise, also mit dem zu sagen, ich passe auf, was ich tue, weil ich weiß, es gibt keine billige Gnade. Sie ist teuer erkauft und ich will mir das nicht verspielen, dadurch, dass ich jetzt einfach bloß locker lebe. Wo ich das im Blick habe, wo ich Gott im Blick habe, da kann ich vor den Menschen alles machen. Also alles, was in Gottes Sinn ist. Selbst wenn die vor mir dann auftreten mit, das geht doch nicht. Diese Spannung ist manchmal auszuhalten, aber gerade wenn ich mit Gott unterwegs bin, habe ich die Zusage, dann kannst du vor Menschen stehen. Weiß nicht, wer den Spruch gesagt hat, aber eben dieses, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Und dann kann ich selbst, wie Paulus, vor Königen und Statthaltern und letztlich sogar vor dem Kaiser stehen und meinen Glauben bekennen. Das Wort Gottes bekennen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns all das in deinem Wort sagst. Dass wir kompromisslos leben sollen mit dir, dass wir dein Wort ernst nehmen und dass wir dich fürchten, aus Liebe heraus. Schenk du uns das. Hilf du uns dabei und führe du uns dahin, dass wir tatsächlich dein Wort verkünden. Ganz gleich, was Menschen zu uns sagen. Ganz gleich, ob sie das Gute oder das Böse ablehnen wollen, weil sie sich es in ihrem Herzen zurechtgelegt haben. Stärk du uns, dein Wort zu verkünden und deinem Namen Ehre zu machen. Amen. Ja.